Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sebastian Sonntag.
Ihr seid immer Klassensprecher gewesen und plötzlich stellt sich auch dieser coole neue Typ zur Wahl. Und dann gewinnt er auch noch. Wenn ihr wisst, wie sich das anfühlt, dann könnt ihr auch nachempfinden, wie es Volker Kauder jetzt geht. Der ist gefühlt seit immer der Vorsitzende der Bundestagsfraktion von CDU und CSU. Jetzt hatte er das erste Mal einen Gegenkandidaten, Ralf Brinkhaus. Der ist bisher einer seiner Stellvertreter aus der CDU gewesen. Und jetzt wurde der tatsächlich zu seinem Nachfolger gewählt. Wie das passieren konnte und was das für Angela Merkel bedeutet, die sind ja ziemlich close gewesen, die beiden, das klären wir in diesem Podcast. Außerdem sprechen wir über die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche. Heute wurde eine Studie veröffentlicht, die unter anderem zu dem Schluss kommt, dass es in den letzten 70 Jahren über 3600 Missbrauchsfälle gegeben hat. Zumeist sind das Jungen gewesen. Missbrauch durch Geistliche und das ist häufig ohne wirkliche Konsequenzen geblieben für die Täter. Und das Ergebnis hat selbst den Leiter der Studie erschüttert, Professor Harald Dressing. Noch bevor er die eigentlichen Studienergebnisse vorgestellt hat, gab es von ihm eine persönliche Erklärung.
Ich bin seit mehr als 30 Jahren als forensischer Psychiater und als Wissenschaftler tätig. Und ich habe mir bei dieser Tätigkeit eine professionelle Distanz zu den Themen angeeignet, mit denen ich mich befassen muss. Das Ausmaß des sexuellen Missbrauchs im Verantwortungsbereich der deutschen katholischen Kirche und auch der Umgang der Verantwortlichen damit haben mich dennoch erschüttert.
Was sonst noch in dieser Studie drinsteht und wie die Kirche damit umgeht, das erfahrt ihr auch in diesem Podcast. Und es geht um US-Präsident Donald Trump. Der hat heute vor der UN-Vollversammlung geredet und wurde tatsächlich ausgelacht.
In less than two years, my administration has accomplished more than almost any administration in the history of our country. America's so true. Didn't expect that reaction, but that's okay.
Was da los gewesen ist und was er sonst noch so gesagt hat, zum Beispiel über den Iran-Atomdeal, eins der Themen seiner Rede, erfahrt ihr auch in diesem Podcast. Das und vieles mehr im Update heute, Dienstag, der 25. September 2018. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Das ist schon eine kleine Sensation gewesen in der Union. Das Urgestein. Und er ist jemand, der diesen Titel wirklich verdient hat. Volker Kauder, CDU-CSU-Fraktionschef und Buddy von Angela Merkel, ist nicht mehr Fraktionschef. Zum allerersten Mal hat es mit Ralf Brinkhaus heute einen Gegenkandidaten gegeben bei der Wahl zum Fraktionsvorsitzenden. Und dann gewinnt dieser Gegenkandidat auch noch. Wer das überhaupt ist, dieser Ralf Brinkhaus? Und vor allem, was das für Volker Kauder und Angela Merkel und die CDU bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit Katharina Hamberger aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin, die die Wahl für uns verfolgt hat. Hallo Katharina.
Hallo.
Wie viel Frust steckt in diesem Ergebnis über die aktuelle Politik von Angela Merkel?
Ich glaube, ganz genau kann man das nicht beziffern, aber da steckt sicher ein Teil Frust drin. Ralf Brinkhaus hat jetzt nicht offen Wahlkampf gegen Merkel gemacht, hat sich nicht gegen sie positioniert. Das heißt, es kann jetzt keiner direkt sagen, er hat ihn deswegen gewählt. Aber es gibt da sicher einige in der Fraktion, die das eben genutzt haben, um ihrem Frust gegen die Parteivorsitzende Luft zu machen und das eben damit auch dann getan haben. Es gibt aber auch andere, die hier schon rausgegangen sind und gesagt haben, das war jetzt aber doch wirklich nichts gegen Merkel, sondern man wollte eben ein Stück Erneuerung, aber darin liegt natürlich indirekt auch, wenn man weiterdenkt und an eine Parteierneuerung denkt, auch wieder Angela Merkel.
Kauder gilt ja als treuer Soldat von Angela Merkel, als Zeichen dafür, dass die wahre Macht in Merkels Regierung eher im Kanzleramt liegt, nicht im Parlament. Was wird sich durch den Personalwechsel an der Spitze der Fraktion innerhalb der CDU jetzt ändern?
Ja, das wird noch ganz interessant werden. Ich glaube, das müssen wir noch gucken. Ralf Brinkhaus hat hier heute noch nicht sehr viel Inhaltliches gesagt. Das soll noch kommen. Aber ich glaube, die Erwartung der Abgeordneten der CDU-CSU-Bundestagsfraktion ist schon, dass sich im Einfluss der Fraktion etwas ändert. Und der Volker Kauder war das so, dass es zum Schluss jetzt Unmut gab, dass das Kanzleramt doch deutlich mehr Einfluss hat, das Kanzleramt deutlich mehr entscheidet und die Fraktion gar nicht so sehr viel mitreden darf. Und das hat einige in der Fraktion auch geärgert. Die hätten gern mehr mitbestimmen, sondern wir sind hier schließlich auch das Machtzentrum. Und das, glaube ich, erwarten viele, dass sich das jetzt unter Ralf Brinkhaus ändert. Der hat gesagt, er will eine gute Zusammenarbeit, er will jetzt Sachpolitikthemen angehen. Aber er muss natürlich jetzt auch erstmal ein Verhältnis zu Merkel aufbauen, das sehr eng ist. Und er muss auch die Fraktion zusammenhalten, denn es gibt ja eben offenbar ein Kauderlager und ein Brinkhauslager und die muss er jetzt zusammenbringen. Das ist auch eine Aufgabe.
Du hast gerade gesagt, Ralf Brinkhaus hat noch nicht so viel gesagt über Themen, aber für welche Politik steht er denn? Kann man das schon so sagen?
Nun ja, also Ralf Brinkhaus war ja jetzt ja in der letzten Legislaturperiode nicht zwingend der auffälligste aller CDU-Abgeordneten. Was wir wissen ist, dass er eben stellvertretender Fraktionsvorsitzender bislang war, hat er den Bereich Haushalten, Finanzen, Kommunalpolitik gemacht, was natürlich auch ein wichtiger Bereich ist und in dem er sich meines Erachtens auch profiliert hat. Also das ist ein Politikteil für ihn. Was wir auch wissen ist, er gehört jetzt eben nicht zu den expliziten Merkel-Gegnern, der sich in der Flüchtlingspolitik zum Beispiel gegen sie positioniert hat und sich da versucht hat, darüber zu profilieren. Also das zeichnet ihn wohl auch aus. Aber was er inhaltlich tatsächlich dann voranbringen wird, für welche Politik er jetzt stehen wird, das glaube ich, muss er jetzt wirklich noch beweisen.
Das Hin und Her bei der Personalie Hans-Georg Maaßen, der Asylstreit zwischen der Kanzlerin und dem Innenminister Horst Seehofer. Wie tief ist die Krise jetzt gerade in der Union?
Ja, die ist auf jeden Fall spürbar und das haben wir jetzt ja in dieser Wahl auch wieder gespürt, weil eben das einige auch als Wahl gegen Merkel und die Führungsspitze sehen werden. Das ist ja nicht nur ein Kandidat von Merkel gewesen, auch Seehofer hat ihn unterstützt, auch Alexander Dobrindt hat ihn unterstützt, also die Parteispitzen und da ist der Unmut schon groß. Ich glaube vor allem eben, dass man in letzter Zeit Sachpolitik nicht vorangebracht hat, dass man immer nur in der Abwehrhaltung war und dass das vor allem auch daran liegt, dass die Parteivorsitzenden in Teil wie Horst Seehofer vielleicht das politische Ende vor sich sehen und deswegen etwas unberechenbar geworden sind. Andere wie Angela Merkel das eben auch spürbar vor sich haben werden. Sie wird jetzt nicht nochmal 12 Jahre Kanzlerin bleiben und CDU-Vorsitzende. Also da ist tatsächlich eine Krise da und ich glaube an der Wahl von Ralf Brinkhaus haben wir auch gesehen, irgendwie auch eine Sehnsucht nach Erneuerung, vielleicht einem Neuanfang.
Vielen Dank, Katharina Hamberger aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Donald Trump ist immer für eine Überraschung. Gut, Deutschlandfunk Nova hier mit dem Update. Und das nicht nur auf Twitter. Bei der letzten UN-Vollversammlung hat er ordentlich für Ärger gesorgt. Er schmetterte den 193 Staats- und Regierungschefs seine America First-Doktrin entgegen und beschimpfte Nordkoreas Diktator Kim Jong-un als Rocket Man. Seitdem hat er eine 180-Grad-Wendung hingelegt in der Beziehung zwischen Nordkorea und den USA. Trump hat Kim sogar in Singapur zu einem gemeinsamen Gipfel getroffen und Händchen geschüttelt, habt ihr mitbekommen. Heute hat Donald Trump wieder vor der UN-Vollversammlung geredet und wurde tatsächlich ausgelacht.
In less than 2 years, my administration has accomplished more than almost any administration in the history of our country. America's so true. Didn't expect that reaction, but that's okay.
Deutschlandfunk Nova-Korrespondent Klaus Remme in New York. Was ist denn da genau los gewesen?
Ich habe es auch selten erlebt. Also ich muss sagen, es ist zwar wahr, was du sagst, er überrascht regelmäßig, aber andererseits liefert der Mann auch so zuverlässig das, was man eigentlich erwartet, diese Großspurigkeit, die er heute wirklich gleich am Anfang der Rede mit diesem Zitat, was wir gerade gehört haben, nochmal zur Schau gestellt hat. Ich vermute, selbst Delegierte, die eigentlich gewohnt sind, die Fassung zu bewahren, konnten nur lachen darüber. Und er hat es dann ja relativ souverän aufgenommen. Ja, das lässt ihn ja völlig kalt. Aber dennoch, das war ein seltener Moment in der Geschichte der UN-Generaldebatte.
Ja, er nimmt es relativ gelassen. Das hat man ja gerade im Ton auch gehört. Aber was glaubst du, ist er da nicht doch sauer gewesen? So ein bisschen Ego kränkt das ja schon, oder?
Naja, ich meine, er weiß, vor wem er spricht. Und er weiß, er ist da nicht everybody's darling bei den Vereinten Nationen. Das beruht, glaube ich, auf herzlicher Gegnerschaft mit Trump und die Vereinten Nationen. Und die schenken sich, glaube ich, gegenseitig nichts, insbesondere wenn er geradezu um solche Reaktionen bettelt, indem er völlig überzogene Bemerkungen macht. Auch wenn man sagen muss, dass auf dem Papier die Konjunkturdaten der USA gut aussehen, ob das jetzt der Verdienst von Donald Trump ist oder der seines Vorgängers, das will ich mal dahingestellt sein lassen.
Letztes Jahr, ich habe es eben schon gesagt, hat Trump sich auf Kim Jong-un eingeschossen und dann kam alles ganz anders. Diesmal hat er gegen den Iran gewettert. Was bedeutet das jetzt für den Iran-Atomdeal?
Ja, also Nordkorea und Iran, beides war im Visier, auch im vergangenen Jahr. Aber im Gegensatz zu Nordkorea hat ja eben Trump beim Thema Iran die Tonlage überhaupt nicht geändert. Ganz im Gegenteil. Er ist relativ lange hier während dieser Woche der Generalaussprache. In New York wird morgen noch einmal eine Sicherheitsratssitzung leiten. Und es ist immer das gleiche Ziel, nämlich den Iran darzustellen als ein Regime des Todes und der Zerstörung. Das ist ein Zitat aus dem vergangenen Jahr. Er hat den Ausstieg aus dem Atomabkommen heute in seiner Rede nochmal verteidigt und auch sein Vorpreschen in Sachen neue Sanktionen gegen den Iran. Hören wir mal rein.
The United States has launched a campaign of economic pressure to deny the regime the funds it needs to advance its bloody agenda. Additional sanctions will resume November 5th and war will follow.
Also, wir haben da eine Kampagne gestartet, hat er gesagt, um den Iran finanziell auszutrocknen, was die Unterstützung von Terror angeht. Und gleichzeitig hat er klar gemacht, das, was alle befürchten, nämlich, dass eine neue Sanktionsstufe am 5. November, dann wird es empfindlich, dann greifen die Sanktionen in das Ölgeschäft Irans ein, tatsächlich kommen werden.
Die letzten NATO- und G7-Gipfel hat er sabotiert, den Atomdeal und das Pariser Klimaabkommen hat er aufgekündigt. Treibt er jetzt überall einen Keil rein in der internationalen politischen Zusammenarbeit?
America first. Das hat er heute noch einmal ausbuchstabiert. Das ist ihm völlig klar. Er sagt genau das Gegenteil von dem, was kurz danach übrigens Emmanuel Macron gesagt hat. Multilateralismus, das ist nicht seine Melodie. Das behindert uns nur, sagt er. Warum sollten wir das tun? Wir sind jahrelang und viel zu oft von anderen ausgebeutet worden, egal ob es da um Verteidigung geht oder aber um die Handelskonflikte. Das alles haben wir zahlreiche Male gehört. Insofern setzt er die Prioritäten ganz klar noch dazu, weil wir uns ja schließlich in den entscheidenden Wochen vor den Zwischenwahlen in den Vereinigten Staaten bewegen.
Mhm. Angela Merkel ist ja nicht zur UN-Vollversammlung gereist, hat stattdessen Außenminister Heiko Maas hingeschickt. Was steckt hinter dieser Entscheidung?
Na, da würde ich nichts reinlesen. Ich meine, das ist die Ausnahme, dass die Kanzlerin kommt. Wenn ich hier auf das Rednertableau sehe, dann ist es ja so, dass die Rednerliste durch den Rang bestimmt wird. Da kommen die Staatsoberhäupter als erstes, dann die Regierungschefs, dann die Vizekanzler oder Außenminister. Angela Merkel war schon hier. In der Regel ist es der Außenminister, der diesen Termin wahrnimmt. Die Vollversammlung, die vielen, vielen Treffen auch am Rande der Konferenz managt und dann die Rede hält. Das wird dann vermutlich weiter hinten sein. Am Freitag wird damit gerechnet, dass Maas redet. Insofern keine großen Geheimnisse. Heiko Maas hat hier eine Agenda, bevor Deutschland einen Sitz im Sicherheitsrat 2019-2020 einnimmt, der dem großen Motto Multilateralismus verschrieben ist.
Kurz zusammengefasst, statt Betonung auf internationale Zusammenarbeit ist Trump weiterhin auf Konfrontationskurs. Die Infos aus New York hatte Klaus Remme. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das sind Sätze, die Eltern nie sagen würden. Habe ich zumindest bis heute gedacht. Stimmt aber gar nicht. In den USA sind solche Sätze in letzter Zeit vermutlich öfter mal gefallen. Da lassen Eltern ihre Kinder nämlich mittlerweile im Videospielen coachen. Ilka Knigger aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion. Die große Frage ist, wieso denn bitte?
Weil die Kleinen nicht verlieren sollen.
Natürlich.
Die Süddeutsche berichtet, dass viele Eltern in den USA einfach Angst haben, dass ihre Kinder Minderwertigkeitskomplexe bekommen und nicht dazugehören, wenn sie nicht gut sind in den Spielen, die unter ihren Freunden halt beliebt sind.
Das klingt ehrlich gesagt erstmal ziemlich absurd. Ich kann mich an ganz, ganz viele Diskussionen mit meinen Eltern erinnern, weil ich zu lange gezockt habe, ja?
Ja, es gibt mittlerweile aber sogar Websites, die so Coaches vermitteln. Also so absurd ist es anscheinend gar nicht. Und zwar nicht nur an die Kinder, die nicht verlieren sollen, sondern halt an alle möglichen Zocker. Also so Vermittlungsagenturen sind es quasi. Mhm. Bitwine ist eine in den USA, die schon über 1000 Coaches vermittelt hat. Und auch in Deutschland gibt es Coach-Vermittlung. Nikolas Reber ist der Geschäftsführer der einzigen in Deutschland ansässigen Vermittlung, Gamer Legion. Und der hat mir mal erklärt, wer so zu ihm kommt.
Unsere Kunden sind auch wirklich von allen Altersschichten, gerade was Fortnite zum Beispiel angeht, sind es sogar wirklich auch Kinder, die von ihren Eltern dann zu uns geschickt wurden. Aber in allen anderen Spielen auch wirklich von allen Altersklassen, geht hoch bis über deutlich über 30 auf jeden Fall. Also ich habe auch in meiner Zeit früher als Coach auch Leute mit über 50 und 60 gecoacht.
Also nochmal für alle, denen Fortnite noch kein Begriff ist, das ist ein sogenanntes Battle Royale Game. Also die Spielerinnen und Spieler müssen im Spiel so Gegenstände sammeln und sich für den Kampf rüsten und spielen dann gegen andere Spieler. Das boomt total aktuell, ungefähr 125 Millionen Leute weltweit zocken das.
Wie läuft denn jetzt so ein Coaching ab?
Ja, bei Fortnite ungefähr so wie bei diesem Gamer und Coach aus den USA. Der nennt sich Nix und lädt seine Fortnite-Coachings auf YouTube.
Here we go. Look at that. Right on the dot. Coach knows his timing.
Yep.
Also Coach und Spieler sitzen beide vor den PCs, reden über eins dieser Telefonieprogramme, die Gamer oft benutzen, Teamspeak oder Discord. Und der Coach, der verbessert den Spieler während des Spiels oder danach. Nix hier, der feiert sich dazu noch ziemlich ab, weil sein Spieler gerade bei Fortnite gewonnen hat.
Beautiful! Let's go! The coaching came in clutch.
Also dabei kann der Coach dann zum Beispiel selber mitspielen und dem Spieler so nachlaufen, ne, und seine Spielweise checken. Oder der läuft quasi vor und der Spieler läuft immer hinter ihm und bekommt dann die Sachen gezeigt. Kommt halt wie gesagt aufs Spiel an.
Bisschen wie in der Fahrschule, ne?
Ja.
Wer sind denn diese Coaches?
Das sind oft Studenten, zum Teil aber auch sehr gute Spieler, die sich in dieser Szene, die sich da mittlerweile entwickelt hat, also in der Coaching-Szene einen Namen gemacht haben und dann mit so einer Agentur zusammenarbeiten. Bei der deutschen Vermittlung Agentur Gamer Legion sind nur männliche Coaches bisher aktiv. Unter den Spielern oder sagen wir mal Spielerinnen sind es aber schon, muss man ja sagen, 25% Frauen.
Und ist es jetzt einfach der Wille, besser zu werden, oder geht es den Spielern oder vielleicht auch irgendwelchen ehrgeizigen Eltern auch mittlerweile um die ja ziemlich krassen Preisgelder, so bei E-Sports und so weiter?
Beides, muss man sagen. Bei Fortnite sind ja zum Beispiel Gewinnbeträge von 100 Millionen Dollar pro Jahr im Gespräch gewesen, also völlig absurde Summe. Die Spieler werden aber ja auch in anderen Spielen gecoacht. Bei Gamer Legion zum Beispiel auch in Counter-Strike, World of Tanks, Rocket League oder League of Legends. Und da geht es am Ende einfach nur darum, in etwas richtig gut zu sein, also Erfolgserlebnisse zu haben, sagt Nicolas Reber. Denn er sieht da eine krasse Lernkurve durch dieses Coaching und manchmal auch den Einstieg ins Profispielen. Das große Geld aber nicht so unbedingt.
Es ist prinzipiell möglich, jeden Spieler, auch vollkommen talentfreie Spieler, auf ein gutes Niveau zu bringen. Aber wirklich die Millionenpreisgelder, die werden vermutlich dann auch wirklich den dedizierten Profis überlassen bleiben.
Fürs Coaching geben die Spielerinnen und Spieler dann so 10 bis 30 Euro die Stunde aus. Bei den ganz bekannten Profi-Coaches können das aber auch mal 60 oder 100 Euro pro Stunde sein.
Okay, Notiz an mich. Coach besorgen für Fortnite. Da überlebe ich nämlich in der Regel keine 2 Minuten. Eltern schicken ihre Kinder mittlerweile tatsächlich zu Videospiel-Coaches. Warum, hat Ilka Knigge aus der Deutschlandfunk Nova-Redaktion erklärt. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In Fulda ist heute die Langzeitstudie zum sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche in Deutschland vorgestellt worden. Die Bischofskonferenz hatte damit ein Team aus Wissenschaftlern beauftragt. 4,5 Jahre haben die sich durch Kirchenakten gewühlt. Und das Ergebnis hat selbst den Leiter der Studie erschüttert, Professor Harald Dressing. Noch bevor er die eigentlichen Studienergebnisse vorgestellt hat, hat er eine persönliche Erklärung abgegeben.
Ich bin seit mehr als 30 Jahren als forensischer Psychiater und als Wissenschaftler tätig. Und ich habe mir bei dieser Tätigkeit eine professionelle Distanz zu den Themen angeeignet, mit denen ich mich befassen muss. Das Ausmaß des sexuellen Missbrauchs im Verantwortungsbereich der deutschen katholischen Kirche und auch der Umgang der Verantwortlichen damit haben mich dennoch erschüttert.
Doro Werkmann aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Was ist denn bei der Untersuchung rausgekommen?
Einiges war ja schon vor ein paar Wochen bekannt geworden durch Presseberichte, etwa dass die Studie mehr als 3600 Opfer und fast 1700 Geistliche als Täter ausmacht in dem Zeitraum zwischen 1946 und 2014 und dass in den meisten Fällen nicht einmal ein kirchenrechtliches Verfahren eingeleitet wurde, geschweige denn strafrechtliches. Neu sind seit heute ein paar Details, zum Beispiel, dass sich die Missbrauchsfälle in der Kirche deutlich von denen in Schulen oder Heimen unterscheiden, unter anderem, weil deutlich mehr Jungen als Mädchen missbraucht wurden. Mhm. Woanders ist der Anteil von Jungen und Mädchen etwa gleich. Außerdem wurden Kinder durch Geistliche auch deutlich öfter zu Sex gezwungen, während es zum Beispiel an Schulen eher Fälle gibt, bei denen Kinder begrapscht werden.
Mhm. Wo sieht die Studie denn die Ursachen für diese vielen schweren Missbrauchsfälle?
Der Leiter der Studie, Professor Dressing, macht da einen Zusammenhang zwischen den Machtstrukturen in der katholischen Kirche und dem Zölibat aus, insbesondere den schwierigen Umgang mit Homosexualität. Auf der einen Seite werde eben das Thema Sexualität totgeschwiegen und auf der anderen Seite begünstige die geistliche Macht sexuellen Missbrauch. Deshalb sei die ganze Missbrauchsproblematik bis heute auch nicht überwunden, sagt Dressing.
Mhm. Noch vor der offiziellen Vorstellung hat es ja eine Menge Kritik an der Studie gegeben. Warum?
Weil die Studie weder repräsentativ noch unabhängig ist. Zum Beispiel hatten die Wissenschaftler, die von der Bischofskonferenz mit der Studie beauftragt wurden, nie selbst Einsicht in die Personalakten. Sie haben lediglich anonymisierte Unterlagen bekommen von den Bistümern. mindestens 2 Diözesen wurden schon vor Studienbeginn nachweislich Akten vernichtet. Und die Autoren der Studie kritisieren außerdem, dass die meisten Akten nicht mal mit Seitenzahlen versehen waren. Es wäre so, wäre also ziemlich leicht gewesen, Inhalte rauszulöschen.
Heißt, es ist wahrscheinlich, dass es noch mehr Fälle von sexuellem Missbrauch in der Kirche gegeben hat.
Davon gehen auch die Autoren der Studie aus. Sie sprechen sogar von einer unteren Schätzgröße für die Zahl der Täter und dass es hier um die Spitze eines Eisbergs gehe, dessen tatsächliche Größe man nicht kenne. Opferverbände sagen, die Studie sei eher wie ein Blitzlicht im Dunkeln. Jetzt bräuchte man Scheinwerfer, um alle Namen und Verantwortliche auszumachen.
Aber Namen wurden ja gar keine genannt in der Studie, ne?
Richtig. Die Kirche argumentiert, dass sie das aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht dürfe. Kritiker sagen, das wäre durchaus gegangen bei einer unabhängigen Prüfung, zum Beispiel durch Anwälte, die direkten Zugang bekommen hätten zu den Personalakten. Das fordern zum Beispiel auch weiterhin Opferverbände wie der Eckige Tisch, dass der Missbrauch in der katholischen Kirche nochmal unabhängig untersucht wird.
Welche Konsequenzen will die Kirche denn jetzt aus dieser Studie ziehen?
Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, sagte nach der Vorstellung der Studie, es müsse jetzt ein Wendepunkt kommen für die katholische Kirche und dass er sich schäme und entschuldige bei den Opfern. Wie sexueller Missbrauch und dessen Vertuschung in Zukunft aber verhindert werden sollen, das hat Marx nicht gesagt. Er hat sich zwar bei den Opfern entschuldigt, aber die Bischofskonferenz hat sich nicht mal zu höheren Entschädigungen durchringen können. Bisher sind das nur rund 3.000 Euro pro Opfer. In anderen Ländern ist die Summe viel höher. Kardinal Marx will jetzt über das weitere Vorgehen mit den Bischöfen beraten. Bis Donnerstag sitzen noch alle in Fulda zusammen.
In Fulda ist heute die Langzeitstudie zu sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche veröffentlicht worden. Nicht nur Opferverbände, auch die Studienmacher selbst kritisieren, dass die Kirche bisher nicht transparent mit dem Thema umgeht und keine Konsequenzen gezogen hat, um Kinder und Jugendliche in Zukunft zu schützen. Danke, Doro Werkmann aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Warum verbindet man Ziegen die Augen und fliegt sie dann mit einem Hubschrauber weg? Nee. Ist kein neues Dating-Format, Blind Date mit Ziege oder so. In den USA sind 300 Ziegen per Hubschrauber ausgeflogen worden, weil sie zu viel rumrandaliert haben. Vor allem Wanderer sollen sich durch die Tiere bedroht gefühlt haben. Ziegen stehen nämlich auf menschliche Körperflüssigkeiten, vor allem auf Schweiß und Urin, weil da Salz drin ist. Und das finden die so geil, dass sie auf die Wanderer losstürzen, um sie abzuschlecken. Also Ziegen, die hart salzabhängig sind, dass sie umgesiedelt werden müssen. Ob das wirklich sein kann, das habe ich mit Benjamin Ippler besprochen. Er ist Kurator für Huftiere im Zoologischen Garten Köln. Und ich habe ihn erstmal gefragt, ob er diese Geschichte nachvollziehen kann.
Also wir kennen das natürlich, wir kennen das auch bei uns aus den Alpen, dass hier Alpensteinböcke sich entlang der Wege aufhalten und da eben gerade in Bereichen, wo eben Wanderer da ihre Hinterlassenschaft hinterlassen. Also man muss grundsätzlich eben festhalten, dass Salz in der Natur ein Mangelfaktor ist. Und wenn man da eben an salzhaltige Nahrung kommt, die lässt man nicht einfach so liegen. Denn Salz ist Natriumchlorid, chemisch gesehen, zerfällt in Natrium und Chlorid. Im Körper ein sehr, sehr wichtiges Element, zwei sehr wichtige Elemente. Wir brauchen Natrium zum Beispiel für die Muskulatur, für die Nervenzellen. Nervenzellen sind ja elektrisch geladene Zellen und da spielt eben das Natrium eine sehr, sehr, sehr große Rolle dabei. Und wenn eben zu viel Natrium fehlt im Körper, dann kann es also sogar zu Erkrankungen kommen. Also zum Beispiel diese Tiere gehen dann sehr, sehr steifig bis halt hin zu Muskelzittern.
Und deswegen sorgen die Ziegen selber für einen ausgeglichenen Natriumhaushalt und sorgen auch dafür, indem sie zum Beispiel Wanderern hinterherstellen.
Ja, das mit dem Wanderern hinterherstellen, das tun sie noch nicht so richtig von selber aus, sondern das Problem ist natürlich da, die müssen irgendwie gelernt haben, oh, es ist gefahrlos möglich, sich dem Wanderer zu nähern. Klar, in unserem Schweiß ist natürlich auch sowas Salzhaltiges drin, aber das muss irgendwo dadurch passiert sein, dass die Wanderer diese Ziegen da an sich gewöhnt haben. Und wir reden jetzt hier nicht von Hausziegen, wir reden jetzt hier von Wildtieren, wir reden jetzt hier von Schneeziegen. So Schneeziegen, das sind schon ziemlich große Gesellen und die sind auch etwas robuster, als es eben Menschen sind. Also auch wenn es die nicht mal bös meinen, kann es sein, dass die eben da sehr, sehr ruppig umgehen. Und hier noch weiterhin, da weist Konrad Lorenz, der berühmte Verhaltensforscher, darauf hin, dass ein Tier, was vom Menschen gefüttert wird, diesen Menschen als Schwächling ansieht, der nicht mehr auf sein eigenes Futter aufpassen kann. Und so ist es möglicherweise hier beim Salzgehalt auch, ja gut, Ferndiagnosen sind immer schwierig, aber diese würde ich mir da hier so zutrauen, dass eben Tiere, die eben hier die Nähe gelernt haben und dann eben ihren Salzhaushalt ausgleichen wollen, dann nahe an den Menschen rangehen und sagen, oh, ja, was will mir der denn? Ich probiere einfach hier mal mein Glück. Und was natürlich auch der Fall ist, Salz schmeckt einfach gut. Ich meine, das kennen wir auch von unserem Sonntagsbraten her.
Ja, klar. Jetzt hast du eben schon gesagt, dass die Ziegen, die so in freier Wildbahn gerade in Bergen sind, schon eine Nummer größer sind als die, die wir vielleicht aus dem Tierpark kennen und dass die durchaus auch ja eine körperliche Masse haben. Wenn ich jetzt so wandermäßig unterwegs gewesen bin, da sind mir natürlich auch schon mal Ziegen begegnet. Nicht so nah, aber können die im Zweifel tatsächlich auch gefährlich sein für uns Menschen, wenn sie uns nahe kommen?
Also kein Tier ist ungefährlich. Und denken Sie jetzt zum Beispiel an den Alpensteinbock bei uns in den Alpen. Wenn der so zu nahe kommt, der könnte einem schon wehtun. Mhm. Allerdings, auch wenn so ein Tier gefährlich sein kann, heißt nicht, dass so ein Tier aggressiv ist und da irgendwie auf Menschen Jagd machen würde. Mhm. Also Angst haben braucht man da nicht. Man sollte allerdings als Mensch schon sehr darauf aufpassen, da eben eine Distanz einzuhalten zu den Tieren. Mhm. Also da nicht unnötig nahe hinzugehen. Unnötig nahe hingehen, das kann man im Streichelzoo. Aber Wildtiere haben eine Distanz und Wildtiere sollen Wildtiere bleiben. Und außer Distanz zu beobachten, das ist halt einfach wesentlich besser.
Mhm. So aus einem Wildtierpark oder aus dem Tierpark oder aus dem Zoo kennt man das zumindest ab und zu, sieht man da so Salzlecksteine. Wie kommen die Tiere denn in der freien Wildbahn, wenn sie jetzt nicht gerade an den Händen von Wanderern lecken, an das Salz, das sie brauchen?
Ja, es gibt natürlich an ein paar Stellen oder ein paar Pflanzen, die ein bisschen salzhaltiger sind. Aber natürlich, die Nahrung in der Natur hält so Salz eben auch vor. Oder wenn man jetzt an die Alpen denkt, da gibt es ja auch viele Orte, Bad Reichenhall, Hallein zum Beispiel, da steckt das Hall, da steckt das Salz ja auch noch mit drin. Mhm. Also Salz kommt da durchaus hier und da in der Natur mal vor. Aber es ist halt ein Mangelnährstoff.
Ziegen, die auf salzige Menschen starren. Und weil es nicht mehr nur beim Starren geblieben ist, sind in den USA 300 Ziegen umgesiedelt worden per Helikopter. Weil sie geil sind auf das Salz, das in menschlichem Schweiß und Urin drin ist. Warum das so ist, hat Benjamin Ippler erklärt, Kurator für Huftiere im Zoologischen Garten Köln.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.